Ich begrüße ganz herzlich hier im Studio Stefan Hallmeier. Hallo Stefan.
Hallo, guten Morgen.
Intendant vom Theater Lindenhof, momentan sowas wie heimatlos, weil da der große Umbau ansteht. Was, ja. Wie sieht's aus oben?
Ja, große Baustelle. Der Innenhof, also zwischen unser Theater ist ja ein ehemaliger Landgasthof. Der Innenhof ist die Verbindung zwischen dem Haupthaus und der Scheune, unserer jetzigen Theaterscheune. Und früher musste das Publikum immer erst ins Haupthaus rein, dann über den Innenhof wieder ins Freie, oft auch ins Kalte, um dann in die Theaterscheune zu gelangen. Und dieser Innenhof hat diese Woche jetzt ein Dach bekommen. Der wird überdacht. Da entsteht ein neues großes Foyer, sozusagen zwischen Scheune und Haupthaus, wo dann die ganze Publikumsinfrastruktur reinkommt, wo das auch modernisiert wird. Wir werden danach dann nach dem Umbau barrierefrei sein, haben einen Aufzug, was wir bisher nicht haben, werden neue Toiletten haben und auch bessere Arbeitsräume. Also und insgesamt vor allem eine verbesserte Infrastruktur für unser Publikum.
Aber bis es soweit ist, ist alles anstrengender. Du musst die Baustelle beaufsichtigen oder da bist du sehr involviert und hast dann weniger Zeit für die Kunst.
Ja und nein. Also ich würde mal sagen, Lindenhof jetzt 37 Jahre alt. Es hat uns immer begleitet, dass wir in Anführungszeichen nicht nur Kunst machen, sondern dass wir auch Räume erschließen und dass wir, also sonst hätten wir das da oben ja gar nicht aufbauen können, dass wir, also die ersten 10 Jahre haben viel mehr gebaut als Kunst gemacht. Also das heißt, Bedingungen zu schaffen, um dann eben unsere Kunst nachgehen zu können, ist ein Teil unserer Arbeit. Und insofern ist das mit dem Bauen eigentlich nur konsequent. Ja, das ist nicht, das hat natürlich auch mit Zukunftsperspektiven zu tun und auch mit Anforderungen, also auch was einfach Auflagen sind, ja, was sicherheitstechnische Auflagen sind und auch, dass sich das bestätigt hat, dass wir an ungewöhnlichem Standort doch viel Publikum anziehen und als ein Theater, was ein öffentlicher Raum ist, ein öffentliches Gebäude, muss einfach, was Toiletten und so weiter betrifft, da irgendwie auch up-to-date sein und einladend. Und das finden wir ja sogar schön, dass wir jetzt, da kommen wir nachher noch drauf, das ist auch etwas, was den Lindenhof begleitet, geht es um Kooperation. Also ich muss den Bau nicht beaufsichtigen, da haben wir einen guten Partner, einen guten Architekten und natürlich müssen wir da auch uns austauschen, wo das hingehen soll. So, und wir freuen uns darauf, dass wir auch genau in diesem Spannungsfeld, in dem sich unser Theater bewegt, zwischen Land und Stadt, zwischen Provinz und Metropole, zwischen Dialekt und Hochsprache, zwischen oben und unten, Alp und Tiefland und zwischen Moderne und Tradition, dass wir ein Haus bekommen, das das auch spiegelt. Wir werden relativ modern sanieren, aber den Bestand respektvoll behalten. Also die Scheune wird immer die Scheune mit dem Geruch des Heues, sage ich mal, und des Strohs, das da mal drin war, bleiben. Aber es wird auch heutige Komponente danach geben. Und das mitzugestalten ist gar nicht so weit entfernt von unserer Theaterarbeit.
Du sagst, es ist für die Zukunftsperspektive wichtig, aber diese Durststrecke jetzt zu überstehen, stelle ich mir auch schwierig vor. Zum einen gehen die Leute über ein halbes Jahr lang überhaupt nicht dahin. Man verliert da ein bisschen den Bezug zu dem regelmäßigen Programm und ihr habt keine Einnahmen oder ihr habt Ausgaben und weniger Einnahmen. Die kann man natürlich auch woanders generieren und da gibt es sicher auch Zuschüsse. Aber das sind so Komponenten, würde ich mal sagen, die könnten auch Stressmomente im Leben eines Intendanten bedeuten. Publikum ist nicht da und die Kosten.
Ja, das ist in der Tat ein Stressmomentum. Wir werden im nächsten Jahr ungefähr 100 Aufführungen weniger haben als die letzten Jahre. Wir haben immer so circa 350 Aufführungen gehabt, die letzten Jahre, ungefähr 200 davon in Melchingen. und ungefähr 150 auswärts, ja, bei unseren Projekten in der Region, auch in der Pausa, auch in Tübingen beim Sommertheater, aber auch bei unserer regen Tourneeaktivität in ganz Deutschland mit Schwerpunkt Süddeutschland. Das ist tatsächlich ein Umstand, mit dem wir jetzt umgehen müssen. Aber es gibt einfach einen Begriff, das ist die Zuversicht. Also ohne das Unmögliche möglich machen. Und das ist schon etwas, was unser Projekt begleitet. Ja, wenn wir zum Beispiel in den Gründerjahren irgendwie das Ganze durchgerechnet hätten, ja, dann hätte man zu dem Schluss kommen müssen, das darfst du nicht machen, das geht schief. Und ich glaube, dass man immer aufgefordert ist, und das ist eigentlich auch etwas, was für unsere Zeit, für unsere heutige Zeit mit einem großen Wandel unterliegt, sehr wichtig ist. Wie kann man auf veränderte Bedingungen reagieren? Hat man die Agilität? Hat man auch die Kreativität und die Ideen? Und ich finde, ob es dann ökonomisch, das wird eng, das ist kein Thema. Aber es ist auch eine Freude, darüber nachzudenken, wie mache ich das? Und ich finde ja als Theater mit diesem, das ist so ein Begriff, ein ganz wichtiger Begriff, finde ich, ist die Zugehörigkeit. Und ich glaube, dass gerade unser Theater in dem Spannungsfeld zwischen dem Nahesten und dem Fernsten, zwischen Heimat und Welt, dass darüber eine Suche der Zugehörigkeit also konkretisiert werden kann. Also wir sind in Märchen, aber wir sind auch in der Pausa. Und ich finde das auch richtig, dass wir als Künstler nicht nur sagen, hier sind wir, kommt zu uns und wir laden euch ein, dazu zu schauen, sondern dass wir auch sagen, nee, was ist eigentlich, wir gehen dahin, wir kommen dahin. Und praktisch ist das jetzt so, dass wir haben ja jetzt 11 Jahre lang in dieser großartigen Industriebrache in der Pausa Kulturherbst und verschiedene Projekte gemacht, verschiedene Uraufführungen, auch im großen Format, in der großen Halle, wie damals eine schöne Inszenierung über die Schutzsuchenden oder dann ein Dorf im Widerstand über den Mössinger Generalstreik und jetzt auch wieder ein kleineres Format, ein musikalisches Bühnenspiel über das Bauhaus. Und in dieser Halle, das haben wir eben mit unserem Partner, mit dem Bürgermeister in Mössingen besprochen, können wir in diesen Zeiten, wo wir in Märchen umbauen, vermehrt spielen. Das ist einmal der eine Baustein. Der andere ist, dass wir auch geguckt haben, wo geht da noch was. Wir werden zum Beispiel unsere musikalisch-komödiantische Produktion Der verreckte Hof im Franz K. spielen im November, und wir sind Teil von diesem Versuch, was die in Tübingen, die Stadtwerke mit diesem SWT-Kulturwerk am Wehr, dass wir da auch 8 oder 9 Aufführungen machen, da eher die kleineren Formate und da zum Beispiel auch wegen der Nähe zum Synagogenplatz am 8. November, also wo sich das Attentat jährt, ein sehr erfolgreiches Volksstück von uns, das wir lange nicht mehr gespielt haben, Georg Elser, Allein gegen Hitler. Und werden vermehrt in Stuttgart spielen. Da haben wir auch eine längere Partnerschaft im Helmer-Theater. Und ansonsten ist das auch, ökonomisch ist es schwierig, aber ist es auch nicht ganz falsch, wenn man auch mal sich ein bisschen rar macht. Ja, und dann ist da halt in Märchen nichts. Aber was ich auch eine sehr schöne Idee finde, wir werden ja am 8. Dezember in diesem Jahr werden wir eine neue Auflage der Märchinger Winterreise machen, und zwar in der Baustelle. Also wir werden den Bau unterbrechen für 3 Monate und werden genau das, dass diese in der Winterreise, wo es ja auch um das Fluchtbewegung geht und um das Unbehaustsein in der Welt generell, ein Geschenk damals von Peter Hertling an das Theater. Und dieses Stück werden wir aufgreifen, aber auch aktualisieren. Und das eben in einem Kontext zu spielen, ein Teil der Winterreise, ich weiß nicht, manche erinnern sich, ja, das war damals eine sehr erfolgreiche Produktion, spielt im Freien auf dem Himmelberg draußen. Also da fährt man mit dem Bus, wird man hochgefahren und wird da ausgeworfen ins Freie. Und da findet jetzt auch sehr, sehr körperlich spürbar das Unbehaustsein statt. Und ein zweiter Teil wird eben in diesem neuen Foyer sein, das noch gar nicht ganz fertig ist, ja, das eher so noch so einen Rohcharakter hat. Und ein einmaliger Zustand. Wenn das Haus fertig ist, wird es so nicht mehr sein. Und nach unserer Vorstellung, ob es dann so kommt, wissen wir auch nicht, eine ideale Kulisse für diese Aufgabe.
Ein weiterer Punkt, den ich mir schwierig vorstelle in dieser aktuellen Situation zwischen den Spielorten, ist die Logistik. Wo habt ihr denn eure ganzen Requisiten? Was macht ihr mit den Bühnenbildern, die dann mal in Stuttgart, mal in Tübingen, mal in der Pausa stehen müssen? Wie läuft denn das alles ab dann?
Ja, wir haben einen 7,5-Tonner. Und wir haben jetzt außer die Großprojekte, die wir dann einrichten, wie das vergangene Sommertheater am Güterbahnhof, also die dann auch als Theaterproduktionen nicht touren können, erstellen wir alle Produktionen so, dass sie in diese 7,5 Tonnen passen. Das ist quasi eine Auflage. Ohne Mobilität könnten wir nicht das sein, was wir sind. Und es ist tatsächlich so, dass wir auch großes Repertoire haben und viele Stücke liegt dann wieder, der Elser lag jetzt ein Jahr, ja, und dass wir da im ländlichen Raum sind, ja, wo die Miete nicht, wir haben relativ viel angemietet, ja, da noch eine Scheune für Stühle, ein Stuhllager, da ist dann der Fundus für Requisiten und Kostüme, einen großen Kostümfundus, und dann gibt es auch Lagerhallen für die Bühnenbilder, und es ist zum Teil eben oben in Melchingen und in den Nachbargemeinden, aber auch auf dem Areal der Pausa in Mössingen.
Muss dann gut archiviert sein, dass man es wieder findet.
Ja, man muss dann, da gibt es ein System, ja, das System, wie das alles beschriftet wird, und das wird dann zusammengestellt, und wenn dann Tourneetermin ist, dann holen die Techniker das ab, fahren vorne weg, bauen auf, die fahren morgens los, am späten Nachmittag kommt das Ensemble, dazu gibt es eine Raumprobe und dann wird gespielt und in der Regel noch am selben Abend abgebaut und zurückgefahren.
Konntet ihr alle Stellen halten jetzt oder könnt ihr das in der Umbauphase?
Ja.
Keine betriebsbedingten Kündigungen möglich, nötig?
Nein, also wollen wir auch nicht. Es ist so, dass wir, das weiß man ja dann erst mittendrin oder am Ende des Baus, ob das gut ausgeht oder nicht. Aber ich habe das eingangs schon gesagt. Also erstens haben wir da mit Hartmeier aus Münsingen einen erfahrenen Partner, auch in Gebäuden ähnlicher Lage, also gerade in kulturellen Gebäuden. Mit kultureller Nutzung. Und wir selbst sind ja auch, ich habe es auch vorhin gesagt, die ersten 10 Jahre haben wir selbst gebaut. Ja, da konnten wir. Also wir sind da, wir haben da nicht so Angst davor, wie das so, also allgemein kennt man das ja, also Berliner Großflughafen und Elbphilharmonie und S21. Also das wird bei uns, also so viel kann ich sagen, nicht in der Dimension entgleiten.
Aber ihr habt ja sicher schon die ersten Premieren angesetzt wieder, oder?
Ja, also das ist jetzt tatsächlich eine heiße Nummer mit dem 8. Dezember, mit der Winterreise. Ja, wie gesagt, von der Kunstseite her darf das auch roh und krude sein. Die entscheidende Frage ist, dass eben bestimmte Fluchtwegsabwicklungen, die jetzt, sagen wir, verändert werden, dass wir das auch bis zu dem Zeitpunkt so, dass wir es genehmigt kriegen, dass wir das dürfen, dass man es irgendwie hinkriegt, daran habe ich keinen Zweifel.
Habt ihr irgendwelche Fördergelder da beantragen können dafür, wenn man so auf hinarbeitet?
Ja, das ist ja so, dass wir Wir sind seit 1994 Regionaltheater. Das beschreibt eigentlich eine besondere, außergewöhnliche Fordersituation. Es gab damals einen Landtagsbeschluss. Es wurde erkannt, dass die außergewöhnliche Leistung des Lindenhofs durchaus forderungswürdig ist, wie eben Kleinstadt- oder Landes- oder Staatstheater, nicht in der Summe, aber von der Sache her. Und es ist auch klar, und es ist auch eine heftige Diskussion bis heute über dieses Thema Metropole und Provinz oder Peripherie, würde ich nachher auch gerne noch mit dir reden. Da wurde das beschlossen, dass vorhandene Fördersysteme würden bei uns nicht funktionieren. Zum Beispiel Kleintheaterfördersystem sagt, die Kommune gibt 300.000 Euro und dann legt das Land nochmal die Hälfte drauf. 300.000 Euro, das sind ein bisschen, also das kriegen kleinere Stadttheater. Also das würden wir sind eigentlich größer als ein kleineres Stadttheater, das kriegt man nicht als Zuschuss in einer Gemeinde wie Bullardingen. Also da ist das Geld nicht da, aber auch nicht die politische Mehrheit. Das muss man deutlich sagen, dass es das Selbstverständnis von Kulturforderung, wie es in den Städten vorhanden ist, ist einfach auf dem Lande so nicht. Ja, da gibt es das Ehrenamt, da gibt es die Vereine und da gibt es mal 300 Euro Zuschuss für die Blechblasinstrumente und so. Und da gibt es sogar, jetzt ist ja in aller Munde das partizipative Theater, gibt es auch Politiker sind da schlau, die Überlegung, dass man sagt, ja, aber wir brauchen doch die professionelles, zeitgenössisches Theater im ländlichen, brauchen wir gar nicht. Bei uns machen die das alles selber, ja, partizipativ, das ist eh modern. So. Und damals hat eben das Land das erkannt und hat gesagt, wir machen einen Förderschlüssel, der sieht so aus. Auf eine kommunale Mark, damals heute Euro, legen wir 2 Mark, heute Euro, Landesmittel drauf. Kommunale Mittel sind beim Theater Lindenhof die Mittel aus unserer Sitzgemeinde Bullardingen, aus den Landkreisen Tübingen, Reutlingen, Zollernalb, weil wir da eben auf der Grenze sitzen. Ja, wir sind da auch der Begriff Regionaltheater und die Mittel unserer 20 Partnerstädte, wie jetzt Mössingen, Reutlingen, Metzingen, Ravensburg, Friedrichshafen, Crailsheim, Bietigheim, Bissingen, Fellbach. Also sind heute, am Anfang waren es 8, also 1994, heute haben wir 20 Partnerstädte, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten. Das heißt, wir machen dort entweder große Projekte, in alle 2, 3, 4 Jahre oder wir spielen dort unsere Produktion, die wir sowieso erstellen. Und diese Zuschüsse, das sind unsere kommunalen Mittel und da legt das Land das Doppelte drauf. Das heißt in Zahlen, heute circa, ich runde auf oder ab, 300.000 Euro kommunale Mittel, 600.000 Landesmittel bei einem Gesamtetat von 1,6 Millionen. Also den Rest spielen wir ein. Durch Kartenverkauf und Tourneeaktivität und noch Sponsorengelder.
Wow, das ist ja schon eine ganz schöne Hausnummer. Im Jahr, im Spiel, pro Spielzeit.
Ja, und also daran sieht man, dass dass das Wechselspiel zwischen Verortung und was wir auch wollen, offensiv, ja, wir stehen zu diesem Standort, das ist für uns nicht irgendwie second best, sondern das hat eine ganz besondere Chance. Da oben auf der Alp, aber auch unterwegs sein, ist unser Elixier. Ja, beides gehört zusammen.
Ja, und die Vernetzung und ja eigentlich dann auch lebenswichtig, überlebenswichtig.
Es ist überlebenswichtig und also ich sage auch gerne wenn man reist, also bewegen heißt auch, also nehmen wir mal das Beispiel, ein ganz normales Theaterstück. Ja. Also das hat einen Text, der ist gültig an der Premiere, hat es eine Inszenierung. Trotzdem kann man nicht sagen, wenn das 100-mal gespielt wird, es ist 100-mal dasselbe. Es ist 100-mal etwas anderes. Und das hat damit zu tun, dass es auch, und das ist eine Notwendigkeit, überhaupt eine gesellschaftliche, dass ich mich einstellen kann auf veränderte Bedingungen. Und über das Reisen lerne ich mich zu bewegen. Ja, es gibt dann auch Erfahrungen, die krass sind, ja, dass ein Stück hier gefeiert wird mit Standing Ovations und in der nächsten Halle gehen sie mit schlagenden Türen raus unter Protest. Aber das gehört zum Job, ja, und das auch zu lernen. Ich glaube, dass das wird viel zu sehr negativ betrachtet, ja, dass Theater, die müssen leider unterwegs und müssen Abstecher machen und in der Provinz rumspielen, so, dass das zu negativ behaftet ist, dieses Unterwegssein. Also da orientieren wir uns gerne an den Fahrenden, ja, das bringt auch eine Erweiterung mit, ja, auch eine Veränderung von Perspektiven, der Betrachtungsweise und eine Auseinandersetzung, dass auch wenn wir hauptsächlich in Baden-Württemberg touren, dass die Ansichten von einem Ort zum anderen, so wie auch der Dialekt, extrem sich verändern können.
Wie gehst du damit um dann, wenn du das im Hinterkopf hast auch, da reagieren sie anders, da haben sie einen anderen Geschmack, dass du quasi dann deine künstlerische Aussage, deine Kanten vielleicht dadurch verwischen, wenn du denkst, du musst es halt den Tübingern und den Crailsheimern recht machen.
Das muss ich ja nicht. Ich kann ja bei den Crailsheimern das spielen und bei den Tübingern das. Also, und das ist schon etwas, was passiert. Also durch diese Partnerschaftskonstruktion, ja, also wieder der Zauberbegriff der Kooperation. Also es macht keinen Sinn. Ich will meine Theaterstücke nicht einfach nur verkaufen, dass ich die Einnahme habe. Wenn das nicht passt, ja, wenn ich jetzt, ich muss ein experimentelles Stück nicht an einen Veranstalter verkaufen, der da ein Abo-Publikum hat, das im Durchschnitt 70 Jahre alt ist. Ja, das muss man einfach gemeinsam überlegen. Ja, und aber dass man da immer die Grenzen auslotet, und das kann man eben über die längerfristige Zusammenarbeit, kann man sagen, ja, dann macht man mal so und dann bringt man den Brandner Kasper, der ist irgendwie populär, aber geht's auch um was, und dann kann man das nächste Mal den Elser bringen und irgendwann können wir auch dann das Experiment bringen. Ja, aber ich glaube, dass das so, dass wir das hängt auch von unserer Lust ab, dass wir sowohl jetzt auch eher experimentellere oder modernere Formate machen, als auch tatsächlich auch einfachere Produktionen bis hin zu Kleinkunstproduktionen. Ich finde, und vor allem außergewöhnliche Outdoor-Projekte, sag mal, wo Theater auch als Landschaftstheater, wo das Publikum unterwegs ist.
Aber kannst du auch nicht für 20 Partnerstädte 20 verschiedene Produktionen machen, sonst funktioniert es ja auch nicht.
Ja, also da muss man halt in Zeiträumen von 30 Jahren denken. Ja, dann würde das schon gehen. Ja.
Das kriegt jeder mal sein Special. Ja, zurück zum Kulturherbst in Mössingen. Der läuft ja schon zum 11. Mal, hast du gesagt. Mhm. Was macht die Pausa denn aus hier als Spielort? Industriebrache hat was ganz Spezielles, aber vielleicht auch ein bisschen die Geschichte von der Pausa. Was bedeutet es für euch, dort zu spielen auch?
Ja, unsere Lust ist sehr groß, Räume zu erschließen, und ich könnte jetzt noch viele nennen, ja, die einfach gerade in Zeiten des Strukturwandels, also Räume, die eine Geschichte haben, aber gegenwärtig keine Zukunft, die haben einfach auch eine besondere Atmosphäre. Ja, und man kennt es, im Ruhrgebiet geht es da relativ weit, also mit der Transformation von Industriebrachen in Kulturräume. So, da geht es mir gar nicht darum, das irgendwie nachzumachen. Es ist so, dass ich auch als ein Mensch, der in der Region aufgewachsen ist, in Hirlingen, in einem kleinen Dorf am Ende des Landkreises, dann nächster Ort ist dann schon Rangendingen, und mit Bezug nach Rottenburg und Tübingen von den Schulen her und Uni, dass ich selbst überrascht war, jetzt wo ich jetzt Theatermacher bin, dass in der Pause habe ich zum Beispiel, als ich Zivilisch gemacht habe, Stoffe gekauft und so, aber ich habe nichts gewusst, was das für ein kulturelles Erbe ist. Und das finde ich auch, das finde ich, das hat mich dann auch erinnert an die, also an eine Auseinandersetzung, die den Lindenhof begleitet, ja, wo wir sagen, ja, also es gibt einfach Orte, auch in Dörfern, wo in einem Mikrokosmos Weltgeschichte sich abbildet, ja, und es ist nicht alles in Berlin, ja, und so. Und Impulse, auch die künstlerischen, kommen, können auch von der Alp kommen, wie zum Beispiel partizipatives Theater. Das haben wir gemacht, bevor es in aller Munde war. Zurück zur Pausa. Dieser Ort hat in der Doppelung, jetzt ist das 2019, 100 Jahre alt, hat noch eine ganz besondere Kraft, und zwar in der Doppelung, dass sich an diesem Ort der Versuch der Demokratie Deutschlands mit all ihren Hoffnungen und Scheitern gleichermaßen abbildet, wie auch eine Firma, ein Unternehmen, ein wie man heute klassisch ein mittelständisches agiles Unternehmen mit allen Strömungen. Das heißt, die Pausa hat ja auch in den früheren Zeiten Bezug gehabt zum Bauhaus nach Weimar und Dessau. Übrigens auch eine Auffälligkeit, die so viele nicht bewusst ist. Das Bauhaus kommt nicht aus New York, das kommt nicht aus London, das kommt nicht aus Paris, das kommt aus Weimar und dann Dessau und musste dann da weg und dann ging es nach Berlin. So, also auch wieder das Thema Metropole, Peripherie. Und ich glaube, dass für die großen Fragen der Zukunftslösungen, dass sozusagen die Peripherie, die Randräume, die nicht definierten Räume, auch die ländlichen Räume, viel mehr Potenzial haben, in ihren Nischen Dinge zu entwickeln, die uns wirklich weiterhelfen. Ich vertraue da nicht so auf die Großkonzerne, die das zentral ihr Ding machen. So, gut, da gehe ich jetzt ein bisschen weit, aber die Pausa hat eben dieses Potenzial, dass es ein Raum ist, der nach einer Zukunft sucht, gleichzeitig aber auch eine, also deutsche Geschichte abbildet, ja, mit diesem Generalstreik, mit jüdischen Unternehmensgründer, die enteignet wurden, da ist lange nicht alles aufgebaut, mit einem Global Player, die haben das Corporate Identity praktiziert, bevor der Begriff irgendwie benutzt wurde. Und ich glaube, und das ist eigentlich sehr schön, dass wir da jetzt so ein kleines Experiment gemacht haben mit dem Prinzip Koop, dass sozusagen dass sozusagen Internationalität und die Behauptung Hannes Meyer, der zweite Bauhausdirektor, dass die größtmögliche Unterschiedlichkeit, das Zusammenführen der größtmöglichen Unterschiedlichkeit den größten schöpferischen Prozess auslöst, dass man jetzt sagen kann, wenn man will, ja, wenn man an die Zukunft denkt und wenn man die Themen, ja, die leider im Wahlkampf überhaupt nicht nach vorne kamen, sondern nach hinten gespielt werden, dass die Zukunft liegt eben im Managen der größtmöglichen Unterschiedlichkeit. Ja, also dass man Akademiker mit Handwerker zusammenbringt. Und ich finde, in dem Areal der Pausa schlummert all das. Und man müsste es nur tun. Man könnte dort alles tun. Man könnte dort Existenzgründer, es gibt heute so viele kreative junge Menschen, die brauchen nichts als einen Laptop und ein schnelles Internet und ein schönes Kaffee um die Ecke. Ja, das wäre in diesem Verwaltungsgebäude sensationell. Und dann kann es da Theater geben, dann kann es Ausstellungen geben, dann kann es auch ein produzierendes Gewerbe geben. Ich glaube, dass die Region, in der wir leben, die hat ein ganz, ganz großes Potenzial. Aber man muss mehr investieren in das Grenzüberschreitende, ja, das Disziplinenübergreifende, Akademiker mit Handwerker zusammen und so und Künstler mit produzierendem Gewerbe und auf welchen Ebenen und überall, ja. Also dieses Provozieren von Verschmelzung und Kollision und aber auch Lernen, damit umzugehen, auch Unterschiedlichkeit auszuhalten, auch ein Reflex der heutigen Zeit. Ein schlimmer finde ich, dass ja, es ist irgendwie, es ist so viel fremd. Ja, man muss erstmal das lösen, ja, man muss durch abschieben oder ausgrenzen und dann können wir an unserer Demokratie weiter basteln. Ja, aber Aber und das ist, was mir selber nicht so bewusst war, wenn ich Bausa und Bauhaus zurückkomme, das ist ja eben keine, das Bauhaus ist keine architektonische Stilrichtung. Das ist zuvorderst eine Methode. Und es ist nicht umsonst, dass Gropius gesagt hat, man muss das lernen, es braucht dafür eine Schule. So, und unsere Schulen müssen auch lernen, und dafür braucht es auch die entsprechende Ausstattung, ja. Und in unserer Gesellschaft ist vielleicht sogar teilweise die Zivilgesellschaft oder Unternehmen, was jetzt gerade Umgang mit Fremden geht, zum Teil weiter als der politische Ordnungsrahmen. Also man muss natürlich, darf man da die Akteure in den Schulen nicht alleine lassen, aber man muss eben interkulturelle, also man muss Schulen dafür haben, wo man das lernt, ja, wo man dann zusammenkommt. Und wo, also das heißt, ich glaube, um Zukunft zu gestalten, braucht es auch eine Bewegung der Privilegierten. Ja, wie viel sind wir bereit, uns zu bewegen, um eben diese Chance, die in der Vielfalt ist? Ich sage ja immer gern, die Pizza hat der Maultasche nicht geschadet. Wir haben 14% Ausländeranteil in Baden-Württemberg. Wir sind ein sehr erfolgreiches Land. In östliche Bundesländer haben 4%. Und da ist auch vieles anders, da muss man auch vorsichtig sein in der Interpretation. Ich sage das ja nur, weil gerade auch jetzt durch die Problematisierung der Flüchtlinge, auch in der hiesigen Presse, auch im Wahlkampf, da muss man natürlich Lösungen finden. Aber dass eine generelle Abkehr oder vom Fremden, ja, also dass sozusagen das Fremde an sich so abgewiesen oder so problematisiert wird und dass darin keine Chancen gesehen werden auch, also eben und der Vielfalt. Ich glaube, dass dieses Managen, so, da finde ich dieses Bauhaus-Manifest eigentlich wirklich jetzt heute 100 Jahre später hochspannend. Also auch damals war diese Schule eine Antwort auf große Veränderungen in den Produktionsprozessen, in den industriellen Produktionsprozessen. Und die digitale Revolution und das sind eigentlich, hätten eigentlich die Wahlkampfthemen sein müssen. Und die Veränderung der Arbeitsumwelt, ja, die ist massiv und die kann genau dazu führen, zu Verunsicherung führen und zu dass man das die Lösung im Rückwärtsorientierten, im Protektionismus findet. Dabei liegen in den neuen Errungenschaften eigentlich auch das Potenzial, um unsere wirklichen Probleme, Nachhaltigkeit, Überleben des Planeten, soziale Gerechtigkeit zu lösen. Aber dafür muss man es erlernen. Man muss Unterschiedlichkeit managen lernen und darin muss man investieren. Und ich finde, um das für die in der Gesellschaft zu verankern, und da gibt es auch entsprechende Initiativen, aber für uns in der Region könnte die Pausa ein Ort sein, der Internationalität, des Interkulturellen, des Interdisziplinären stellt, ja, und es dort ausprobiert, dass wir Zukunft erlernen und dass wir sozusagen, dass wir nicht erschrecken vor den Innovationen, sondern dass wir sie als Möglichkeiten sehen, mit ihnen zuversichtlich umzugehen und in den Dienst der ganzen Menschheit stellen und es nicht den Global Playern überlassen, die einfach mit ihren teilweise aus Druck oder so, da gibt's ja jetzt die ganzen Skandale, mit ihrem Profitstreben einfach das dann auch ihren Wissens-, Informations- und Kapitalvorsprung verspielen, finde ich. Ja.
Und man kann auch lernen eben von der Geschichte des Ortes dann auch, wenn wir jetzt wieder zum Prinzip Koop nochmal zurückkommen. In der Pausa spielt ihr das und ihr bezieht euch auf diese Bauhausgeschichte. Wie habt ihr, was ist es für ein Stück geworden, das Prinzip Koop, ein inszeniertes Hörstück. Du hast es zusammen gemacht mit jemand anderem, da ist auch Musik dabei, aber eben auch das Bauhaus-Manifest.
Ja, bekommt das seine ist Rolle. Eben die Schwierigkeit. Ich habe gerade heute Morgen noch lange mit Wolfgang Schnitzer telefoniert. Das ist der der Komponist, das ist auch der Leiter der Jugendmusikschule Steinlach. Die Produktion ist eine Koproduktion zwischen dem Theater Lindenhof und der Jugendmusikschule. Und diese Produktion entstand auf Initiative von Wolfgang Schnitzer, weil wir eben beide Pausa und Bauhaus Freunde sind. Und heute Morgen haben wir gerade, also jetzt würden wir es ja bezeichnen, das werden wir auch tun, ja, das ist eben ein Prozess, ja, wir haben das erstellt im Grunde nach den Prinzipien der Bauhaus-Methode. Also da wird alles in den Ring geworfen, dann wird es ausprobiert, dann hin und her und am Ende ist etwas sehr Poetisches herausgekommen. Heute würden wir sagen, es ist ein musikalisches Bühnenspiel über das Bauhaus im Untertitel, weil dieses ein inszeniertes Hörstück ist auch nicht falsch, aber das sagt eben niemand was. Man sieht daran, dass eben, wenn man jetzt auch von der... Also es ist eine Bildebene, es ist eben sehr stark musikalisch, es gibt den Klang und auch den Ton und Texte, dass wenn man etwas, man könnte es auch als etwas Experimentelles bezeichnen, aber das, also sowas machen ja andere auch, das, also man sieht aber, sobald man irgendwie eben das praktiziert, ja, dass man gewohnte Pfade verlässt, dass man auch mit der Begrifflichkeit, die man bis dato kannte, an Grenzen kommt. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen das so weiter. Ja? Also das nächste Mal heißt es halt ein musikalisches Bühnenspiel. Ja? Und wir streichen das inszenierte Hörstück durch. So, ablaufen tut es so, dass Wolfgang Schnitzer hat, finde ich, hat ein paar großartige Interviews von Walter Gropius ausfindig gemacht, wo es um die Thema Utopie, Kollektiv und Zugthemen und Zukunft geht. Und er hat eine Musik dazu komponiert. Also das, was sonst bei einem Song der Leadsänger wäre, ist bei den Songs der Walter Gropius mit seinem Interview. Und dazu gibt es eine weitere Ebene, sozusagen die experimentelle Klangebene, dass er Musik macht über Steine, Wasser und Kugeln. Und das Ganze ist eingebettet in eine Art Seminar über das Bauhaus. Da kommen dann noch Texte, die dann ich spreche dazu, und wo wir das aber durchaus auch nach dem Prolog, wo wir sagen, ja, heute gibt es große Veränderungen und vor 100 Jahren war das auch so. Und damals war eine Antwort auf die vielen Möglichkeiten, auch die technischen der Innovation, diese Bauhausschule. Und jetzt gucken wir uns das mal an, ja, was die da so gemacht haben. Und da gibt es wirklich dann ganz große Überraschungen und vor allem viele Erkenntnisse und Ansätze, Methoden, die sich lohnen, heute wieder hervorzukehren, weil die Fragestellungen, die wir haben, die sind ganz ähnlich. Und das ist, ich finde das schon hochspannend, dass wir an einem Punkt sind, das ist ja eine Analogie 1919 bis jetzt, das ist tatsächlich ja 100 Jahre Demokratie in Deutschland, die dann auch gnadenlos gescheitert ist, ja, und jetzt auch an einem Punkt ist, also wir können nicht mehr nur lokal denken, ja, was wir hier tun, hat auch Auswirkungen auf die andere Hälfte der Welt und die Bewegungen, Ausgleichsbewegungen und werden immer sein und das Wissen wird immer mehr von allen zugreifbar sein. Und wir müssen, glaube ich, schon an unseren Methoden arbeiten und auch an unseren Schulen. Also was wollen wir wirklich und wie wollen wir wirklich in Zukunft lernen? Und also wir waren selbst überrascht, wie reich die Auseinandersetzung mit diesen Bauhaus-Ideen sein kann und wie nützlich für die Gestaltung unserer gegenwärtigen Lebensumwelt.
Inszeniert für zwei Aufführungen. Jetzt noch am Sonntag, 8. Oktober, 19 Uhr in der Pausa Bogenhalle in Mössingen. Und dann war es das?
Ja, wir werden das auch wieder machen. Also das ist jetzt auch eben diese Unsicherheit, was räumliche Verfügbarkeiten betrifft. Weil ich ja, außer für die Winterreise, wo das ganze Haus in Melchingen dann in einem Sonderstatus ist, weil ich jetzt gerade einfach nicht so viel disponieren kann. Aber das wird noch ein paar Mal kommen.
Dann schauen wir mal noch auf eure weitere Beteiligung an der lernenden Kulturregion Schwäbische Alb. Das ist ein Bundesförderprogramm. Da gibt es dann noch Kultur im Wandel, Modelle für Kultur im Wandel, Trafo. Nee, das ist Teil der lernenden Kulturregion. Mhm. Aber an wofür steht das alles? Ja, lernende Kulturregion. Wie kann eine Region lernen auch? Ist das auch eine Art von Schule?
Ja, also eine Region muss auch lernen. Also grundsätzlich steht es dafür, dass die Bundeskulturstiftung ist ja für viele Themen Impulsgeber, ja, oder Impulsgeberin. Das ist nicht, also es sind ja, Kulturforderungen ist der Landeshoheit, ja, und die Bundeskulturstiftung tritt dann auf, wenn es einmal um die Entwicklungen geht, die uns grundsätzlich betreffen, gesellschaftlich oder auch um eine Kultur, die eine übernationale Bedeutung hat. Und die Idee basiert einfach auch interessanterweise wenden sich jetzt schon wieder die Zahlen, aber auf den Erkenntnissen. Es ist ja so, dass es einen demografischen Wandel gibt, dass es einen Trend in die Stadt gibt, dass in ländlichen Räumen Infrastrukturen zerfallen. Ja, da gibt es dann jetzt auch schon die Kneipen nicht mehr und die Läden nicht mehr und da sollte auch entgegengewirkt werden. Und dann hat die Bundeskulturstiftung einfach, sind insgesamt 5 Regionen ausgewählt, die eben so, also es gibt da eine Definition, ja, von strukturschwach, und hat gesagt, ja, da mit denen machen wir Projekte. Wie kann man lernen, mit dem Wandel umzugehen, ja, um am Ende vielleicht Modelle zu haben, wo man sagen, so könnte es gehen, so oder so nicht. Und eben eine Modellregion ist die Schwäbische Alb, ja. Und da sind wir jetzt schon mitten in der Diskussion, weil ich bin ja der Meinung, dass man das so pauschal nicht sagen kann, ja. Das ist nicht so, andere Regionen sind vielleicht so, also pauschal heißt, dass das alles rückständig ist. Das ist ja sozusagen mein Kampf oder auch der Kampf des Lindenhofs, dass wir sagen, Moment mal, da hat zwar hier irgendwie auch von Stuttgart aus und unser Regionalsender, finde ich, auch etwas dazu beigetragen, dass es gerne einfach auch ein Bild ist, dass das Ländliche grundsätzlich provinzialisiert wird. Ja. Aber wenn ich die Alb anschaue, da ist der eine Ort verliert tatsächlich seine Infrastruktur, die Bevölkerung geht zurück, der andere prosperiert. Im dritten wird noch regiert wie zu Kaisers Zeiten und im vierten sitzt ein Global Player. Ja. Also das ist und diese große Unterschiedlichkeit ist, sag ich, darin ist ja auch wieder eine Chance, weil Unterschiede wollen ausgeglichen werden, das ist eine dynamische Chance. Und ich glaube, was man daran sieht, was jetzt schon toll ist, dass wir sind jetzt als Theater Bestandteil dieses Trafo-Projekts Lernende Kulturregion Schwäbische Alb, dass wir aufgefordert sind, das, was wir, sag ich mal so, als Lindenhof sowieso tun, in einen größeren Kontext zu stellen, also einfach nur auch zu kommunizieren. Da gibt es dann solche Newsletter und Ausgaben und da schreibe ich dann auch Artikel drin. Und dann wird es mir klar, dass zum Beispiel wurde mir dann klar, also das, was das Ziel ist des Projektes, das sind wir schon. Also wir transformieren uns ständig. Also in Lindenhof würde es ohne permanente Veränderung gar nicht geben. Also das ist eine Erkenntnis.
Und, braucht ihr gar nicht mehr eigentlich.
Doch, wir brauchen das schon. Jetzt gibt es eine andere Ebene. Wir haben dann gesagt, ja, also es war auch ein Thema mit partizipativem Theater, wo ja auch unser Kooperationspartner des LTT, Landestheater Tübingen, auch hochgradig interessante Projekte macht, die ich ganz klasse finde und auch sehr, sehr erfolgreich einstufe. Einfach neue Wege, wie man so partizipatives Theater machen kann. Wir haben das auf unsere Art und Weise gemacht. Wir haben dann gesagt, ja, also es ist ja für uns keine Transformation, wenn wir jetzt im Rahmen des Projektes wieder partizipative Projekte machen. Wir haben etwas uns ausgedacht, was dann so schön mit der Zukunftsgestaltung und unserem Umbau zusammenlaufen kann. Ich hoffe das. Wir haben gesagt, wir machen so viel in der Region. Wir könnten mal direkt in Melchingen mehr machen. Also, was können wir denn zum Beispiel, könnten wir doch sagen, wir haben eine Garderobe, die brauchen wir erst ab 18 Uhr. Melchingen hat keinen Friseur. Wir stellen diese Garderobe einem Friseur zur Verfügung von 10 bis 18 Uhr. Und dann kann der Melchinger kommen und sich die Haare schneiden lassen. Das machen wir, das klappt. So, wir haben gesagt, ja, die gemeindliche Infrastruktur, also die Öffnungszeiten des Rathauses, also wir haben eine Ortsvorsteherin und es wird ja alles, die Verwaltungen werden zusammengelegt und ist jetzt alles in Bullardingen. Wir haben ein Kartenbüro. Wir sagen jetzt einfach, das ist Service- und Tourismusbüro. Wir verkaufen nach wie vor unsere Karten und unsere Mitarbeiterinnen informieren über die Theaterstücke, die wir da spielen. Aber wenn ein Märchener kommt und einen gelben Sack braucht, dann kriegt er den auch. Ja, oder eine Wanderkarte. Und das heißt, dass wir jetzt an etwas arbeiten, was wir dann mit dem Umbau zusammenlegen. Ein Theater muss immer ein offenes Haus sein. Wenn ich in ein Theater gehen will und die Tür ist verschlossen, dann reg ich mich auf. Das ist mir schon passiert. Und wir sagen, es kann ein Modell sein für einen ländlichen Raum. Ja, in der Stadt ist ja so, da gibt es dann die Soziokultur, dann gibt es die Orchester, dann gibt es die Hochkultur, die Flachkultur, die Breiten, also wird alles so kategorisiert und dann gibt es auch entsprechende Zuschusssysteme. Das funktioniert auf dem Land nicht. Ich sage aber auch gleichzeitig dazu, was in Melchingen funktioniert, muss nicht in einem anderen Ort funktionieren. Aber Melchingen hat nun mal diese Geschichte mit diesem Theater und Melchingen würde einen Fehler machen, das zu ignorieren. Und wir können als Theater sagen, wir haben Haus und Hof, wir haben 25 Mitarbeiter, die sind da, wir können das öffnen. Also man kann dann da, und wir wollen ein offenes Haus werden und sagen, unsere Aufgabe ist nicht nur kulturelle Infrastruktur, sondern auch soziale Infrastruktur.
Und da ist Akzeptanz da bisher. Das mit dem Friseur funktioniert schon und mit dem... Oder kommt es dann, wenn die Eröffnung ist?
Ja, das ist da. Das ist ja jetzt im Rahmen des Trafo-Projektes wird es auch finanziert. Die Akzeptanz ist da. Das funktioniert. Das ist natürlich auch immer leichter, wenn es dafür ein Geld gibt. Ja. Die Frage ist, wie können wir das dann sozusagen in den Alltag, nachdem das Transformationsprojekt abgeschlossen ist, überführen und wer übernimmt dann die Kosten? Ja, also das, ganz kostenlos geht das nicht. Ja.
Wie sieht eure Form der Partizipation aus? Wie macht ihr das an Theaterproduktion, wenn du das gesagt hast, dass ihr damit ja schon angefangen habt, bevor es das überall gab?
Ja, ich glaube, dass das bei uns halt so ist, dass wir jetzt nie gesagt haben und das werden wir auch nicht tun, dass wir sagen, wir machen eine Sparte, partizipatives Theater. Ja. Wir machen Theater, wie wir es für richtig halten und je nachdem, welchen Stoff man angeht, an welchem Ort und was es da für Ressourcen gibt, finde ich es lohnend, drüber nachzudenken, in welcher Konstellation wollen wir eigentlich diese Geschichte erzählen. Ich weiß noch, eine Form von partizipativem Theater, würde man heute darunter einordnen, habe ich aber damals so nie bezeichnet, war, dass ich das war meine Lieblingserzählung von Friedrich Schiller, Verbrecher aus verlorener Ehre, eine geniale Beobachtung von Schiller, wie ein Mensch einfach die Behauptung verfolgt, ein Mensch kommt nicht als Verbrecher auf die Welt, sondern es sind Umstände, die ihn dazu treiben, dass er dann aus der Gesellschaft sich selbst rauskatapultiert. Und in dieser Erzählung erzählt er wunderbar, dass diese Geschichte von dem jungen Sonnenwirt, dass er eigentlich erst unter den Räubern, also unter den Gesetzlosen, sowas wie Anerkennung erfuhr. So, ich habe gesagt, diese Erzählung, das wäre doch hochspannend, wenn wir die machen mit Menschen, die eine Verbrecherkarriere hinter sich haben. und habe damals in einer Resozialisierungswohngemeinschaft vorgesprochen mit meinem Reklamheftchen. Da waren lauter gut aussehende, meist tätowierte Jungs in vielen Sofas um einen großen Kreis. Und in der Mitte war ein riesen Aschenbecher und die haben alle mich ausgelacht. Ja, jetzt lesen wir einfach mal. Ja. Und so, der eine hat nicht gelesen, der andere hat es weitergegeben und haben gesagt, das Projekt ist offen. Also es ist nicht, also partizipatives Theater heißt eben für mich und für den Lindenhof nicht, dass ich eine Idee habe und dann mache ich ein Casting. Sondern da habe ich dann gesagt, also wir machen das, ja. Und ihr seid eingeladen mitzumachen. Ob nachher von euch 2, 3 Interviews da eingespielt werden oder ihr die Kulissen baut oder ihr auf der Bühne steht, das weiß ich jetzt noch gar nicht. In einem Jahr ist Premiere. Und dann sind die gekommen. Die einen sind wieder gegangen und die sind und dann und 4 haben am Ende mitgespielt. Und 2 haben mit am Bühnenbild gebaut. Interviews wurden eingespielt. Und das hatte sozusagen, dieser Abend hatte Kraft dieser Besetzung eine unglaubliche Relevanz. Das war nicht nur, dass wir uns sozusagen den Schiller nochmal herholen, sondern also diese Gedanken, die Schiller da niedergeschrieben hatte und die heutige Lebenswirklichkeit dieser Menschen. Ich habe da die Dinge, also auch für mich persönlich erlebt, die waren sehr bewegend. Ja, also nur noch ein Bild. Wir haben dann die Wohngemeinschaft gesagt, grundsätzlich, solange wir hier kooperieren, ihr seid immer zum Theater eingeladen. Und da an einem Abend haben wir der zerbrochene Krug gespielt. Ja, auch kein unspannenden Stoff für die Jungs. Die sind mit 2 VW-Bussen gekommen und die haben so gut ausgesehen, weiße Hemden, alle Krawatte dran, die haben sich rausgeputzt und sind ins Theater gegangen und keiner von denen hatte jemals zuvor ein Theater von innen gesehen. Das ist Partizipation.
Immer also erfolgreich, wenn es so läuft, aber immer weniger berechenbar, wie wenn du halt mit deinen Schauspielprofis arbeitest. Ne? Also immer ein bisschen mehr Aufwand, ein bisschen weniger... Man muss ein bisschen weg von seinem gewohnten Weg.
Das denke ich, das ist mal so, mal so. Also ich glaube eben, dass man nicht sagen kann, partizipatives Theater, das machen wir jetzt so als Sparte. Oder also für mich ist das so ein Beispiel, dass sozusagen die Form, also dem Inhalt folgt. Ja. Und ich zähle mal zur Form auch die Besetzung. Ja. Ich kann ja auch, wir haben, das ist ja egal, natürlich haben wir ein Ensemble und ist das unsere Hauptgeschäft. Ja. Aber so wie wir auch gesagt haben, wir machen den Kohlhaas zu zweit oder den Homo Faber zu dritt. So muss man einfach sich überlegen, wie wir das machen. Da auch noch ein lebendiges Beispiel, das ist einfach der Mössinger Generalstreik, wo wir sagen, es war einfach die erste Idee, da haben irgendwie ungefähr 100 Leute gestreikt. Da sagen wir, komm, wir machen das mit 100 Mössingern. Ja, das macht doch irgendwie Sinn. Ja.
Vielen Dank, Stefan Hallmeier, dass du da warst, Intendant vom Theater Lindenhof. Am Sonntag nochmal das Prinzip Koop in der Pause und der Mössinger Kulturherbst geht noch bis zum 17. Oktober. Dann am 8. Dezember Premiere von Hertlings Winterreise auf dem Lindenhof als Zwischenstück in der Bauphase.